Schönen guten Morgen, liebe Sangha. Heute ist der 6. September 2025 und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. Und wir haben heute das Thema Umgang mit schwierigen Gefühlen. Es ist ein ganz zentrales Thema unserer Praxis und unseres Weges. Ist aber auch kein Wunder, weil wir dürfen, wenn wir den Buddha verstehen wollen, nie übersehen, was seine Motivation war, sich auf den Weg zu machen, auf seinen spirituellen Weg, und was das Ziel war, das er sich gesetzt hat. Und nach Erreichen des Ziels hat er sich als vollkommen erleuchtet gesehen. Und das Ziel war, einen Weg zu finden, in dieser Welt zu leben, ohne zu leiden. Wir können uns vorstellen, dass das schwierig ist. Mit Angst, Ärger und Wut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen geschickt umzugehen. Denn nur so kommen wir zu innerem Frieden, zu Freiheit und Gelassenheit. Das, was ich heute erzähle, hat für mich auch eine persönliche, besondere Bedeutung. Ich bin schon sehr lange auf dem Weg des Buddha. Ich habe schon Mitte der 90er Jahre angefangen, japanisches Zen, und hatte dann eine, ja, sehr schwierige Lebensphase. Und ja, und habe schon Thay auch 1994 kennengelernt. Habe nur damals zu meiner Schande nicht die Tiefe seiner Lehre erkannt. Nur gesehen, dass er so weit weg ist und mich für anderen Weg entschieden. Und ja, und in dieser schwierigen Lebensphase, ja, bin ich rausgekommen und habe das, was ich heute so ein bisschen verstanden, so halbwegs draufgekommen. Und dann habe ich ein Buch von Thay gelesen, wo das drinnen steht, wie man mit schwierigen Emotionen umgeht. Und mein erster Gedanke war, warum sagt mir das eigentlich keiner? Ja. Und es war dann einer der wichtigsten Gründe zu wechseln und zur GRL zu kommen. Also zum Carl Schmid damals, der den Verein geleitet hat, und Thay. Weil, ja, ich habe 10 Jahre praktiziert, das habe ich nicht gewusst. Ja, und damit es euch nicht so geht, dass ihr selber draufkommen müsst, gebe ich euch Hinweise. Ja, gut, geschickter Umgang mit schwierigen Gefühlen. Am Anfang steht etwas, was selbstverständlich klingt, aber dennoch wichtig ist, darüber zu sprechen. Wir müssen lernen, die schwierigen Gefühle zu erkennen. Wenn wir vollkommen unbewusst durchs Leben gehen, dann können wir uns wunderbar ärgern, ohne überhaupt mitzukriegen, dass wir uns ärgern. Ja, wenn die Unbewusstheit stark ist, dann ärgern wir uns, sind schlecht gelaunt und wissen eigentlich überhaupt nicht, warum wir schlecht gelaunt sind. Ja? Genauso mit Angst. Ja, viele Leute werden dann sehr aggressiv, wenn sie Angst haben. Und sie wissen gar nicht, warum sie jetzt eigentlich so aggressiv sind. Sie spüren das in sich, ja, aber wissen es gar nicht. Das heißt, der erste Punkt ist einerseits völlig logisch, andererseits aber doch nicht trivial. Wir müssen lernen, unsere Emotionen zu erkennen. Ruhig, ruhig alle. Es ist gut, wenn wir alle erkennen. Bewusst. Leben. Und die Technik, die Fertigkeit nennen wir Achtsamkeit. Das steht ganz am Anfang von dem, was unser Lehrer Thay Thich Nhat Hanh lehrt, ist immer wieder Achtsamkeit. Achtsamkeit im Hier und Jetzt leben, uns spüren, den Körper spüren, die Gefühle spüren. Ich habe wieder den Körper genannt vor den Gefühlen. Das hat auch einen Grund. Weil ich persönlich glaube, dass es auch Vorteile hat, die Gefühle im Körper zu spüren. Die Veränderung im Körper. Wenn wir versuchen, sozusagen die Gefühle zu beobachten, ist es schwierig, weil wir uns so leicht verlieren. Ja, die Gefühle reißen uns mit. Aber wenn wir im Körper spüren, ne, die Anspannung, die Aggressivität, im Bauch, wo immer auch wir es spüren, ne, es hat jeder so seine Stelle, wo er Wut spürt, ja, und Angst spürt. Und es ist egal, wo wir es spüren, Hauptsache wir kriegen es mit. Ja? Und der Körper ist eine gute Möglichkeit, die Gefühle zu erkennen, die Veränderungen im Körper zu spüren und die Gefühle zu erkennen. Und durchaus sollen wir das auch üben mit anderen Gefühlen. Erkennen, oh ja, da ist Freude da, da ist ein Gefühl der Verbundenheit da, den ich gerne liebe. Und erkennen ist also der Schritt 1. Und wir können, wenn wir das üben wollen, wenn wir da die Fertigkeit üben wollen, müssen wir einfach Achtsamkeitspraxis machen. Jeder achtsame Schritt, jeder achtsame Atemzug stärkt in uns die Fähigkeit, dann auch in schwierigen Situationen achtsam zu sein und zu merken, oh, jetzt hat dich das aufgeregt. Und es ist gut, wenn wir das bemerken, bevor wir mit zerstörerischen Aktivitäten beginnen. Ja? Ich meine, es ist auch noch hilfreich, wenn wir es erkennen, wenn wir mitten bei der Reaktion sind. Es ist nicht wirklich zu spät. Ja, zu spät ist es nie. Es ist sogar nicht einmal zu spät, wenn wir es nachher erkennen, dass mal wieder der Gaul mit mir durchgegangen ist und ich da einen Streit angefangen habe, wo es gar keinen Sinn hatte. Ja? Selbst wenn ich es nachher erkenne, ist es immer noch besser als gar nicht erkennen. Aber der ideale Zeitpunkt ist natürlich, wenn das Gefühl entsteht, bevor ich etwas tue. Ja, das ist der ideale Zeitpunkt, zu erkennen, oh, da ist es. Was auch immer. Ärger, Wut, Angst. Oder Neid oder Eifersucht. Also es ist alles, es macht keinen großen Unterschied. Bei dem, was wir heute besprechen, macht das alles keinen Unterschied. Und jetzt kommt der Schritt 2 und der ist schon tricky. Und entscheidend für den geschickten Umgang mit schwierigen Emotionen ist, dass wir es schaffen, in einen friedlichen Umgang, in einen friedvollen Umgang zu kommen mit uns und mit unserem Gefühl. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, immer wieder. Ich werde es jetzt mehrfach wiederholen, aber es ist der Punkt. Und unser Lehrer sagt, wir sollen das Gefühl begrüßen. Er sagt sogar, wir sollen es willkommen heißen. Willkommen, Angst. Schön, dass du da bist. Ich meine, es geht sehr weit. Es ist nicht wirklich toll, dass das Gefühl da ist. Aber auf der anderen Seite, aber wir müssen in den friedlichen Umgang kommen. Wir müssen in den friedlichen Umgang kommen. Und so subtil, so leicht kommen wir in das Fahrwasser zu sagen, dich schaffe ich weg. Ne? Den Ärger, die Angst. Wir kommen so leicht in die Konfrontation. Und ja, und darum ist es ein guter Schritt, das Gefühl zu begrüßen, willkommen zu heißen. Unser Lehrer schlägt Sätze vor wie, hallo Angst, wie geht es dir? Du darfst bleiben, solange du willst. Den Satz halte ich für sehr wichtig, weil er nämlich genau gegen das Problem, was in uns ist, arbeitet, dass wir jetzt beginnen, dieses Gefühl wegzukriegen irgendwie. Und das ist falsch. Ja? Dann sind wir, das ist das Subtile an der richtigen Umgangsform mit schwierigen Gefühlen. Dass wir einerseits schon jetzt etwas tun, was im Erfolgsfall dazu führt, dass das Gefühl verschwindet. Ja? Es ist schon so. Aber wir tun es ja auf liebevolle, freundliche Weise, nicht konfrontativ. Ja? Und um sicherzustellen, dass wir in dieser nicht konfrontativen Haltung reinkommen und bleiben, sind eben solche Sätze hilfreich wie Hallo Angst, wie geht es dir? Du darfst bleiben, solange du willst. Und der ist für mich der allerwichtigste Satz. Okay, du bist da, kein Problem. Ich sage mir gerne, du bist da, kein Problem. Ja, genau, also mein Satz jetzt. Das war jetzt wörtlich, was da ich sage. Mein Satz ist, okay, du bist da, kein Problem. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, und jetzt sind wir natürlich in der Praxis wahrscheinlich in einer schwierigen Lage. Ja, also irgendwas hat ja unseren Ärger ausgelöst. Ne? Also meistens ist es einfach ein Mensch, der etwas gesagt hat, ne? Was uns nicht passt. Das ist typisch. Es ist irgendetwas vorgefallen. Ein Mensch ist schuld. Das ist das Gängige. Und jetzt ist es meistens sinnvoll zu versuchen, die Situation zu verlassen. Irgendeine Ausrede. Oh, das kann man jetzt nicht besprechen. Ich muss ganz schnell weg, ja. Ich melde mich nächste Woche wieder. Irgendwas. Das kann ruhig blöd sein, ist ja egal. Weg. Weil, erstens können wir uns in der schwierigen Situation, haben wir ja nicht Zeit, um uns selber zu kümmern, weil wir sind ja im Gespräch. Wir sind ja in einer Besprechung. Ja? Übrigens hat Tai das auch gemacht. Tai, manchmal wird Tai gefragt, ja, ärgerst du dich auch manchmal oder nie? Ja? Also, antwortet natürlich sehr selten, aber er hat schon ein Beispiel gehabt, wo Wut in ihm aufgestiegen ist. Ja? Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, es ist jetzt egal. Wichtig ist nur, es ist passiert in einer Versammlung, wo mehrere Leute eine Rede gehalten haben, auch er, und wo eine Wortmeldung aus dem Publikum kam, die wirklich sehr, ja, unter die Gürtellinie war. Und Tai ist einfach rausgegangen. Er ist aufgestanden, rausgegangen. Auf dem Parkplatz, also halt einfach aus dem Gebäude, und da war halt ein Parkplatz, wie es halt so oft so ist. Und ja, und hat geatmet. Natürlich haben die anderen nicht verstanden, was los ist. Er ist rausgegangen, hat geatmet. Im Grunde das Programm gemacht, das wir heute besprechen. Dann ist er wieder reingegangen. Und dann hat er eine gute Antwort gegeben. Die Geschichte erspare ich euch jetzt. Das bringt nicht hin. Ja, es steht in irgendeinem Buch. Und er ist einfach rausgegangen. Und die anderen haben sich gewundert. Ich meine, gut, die denken sich was, ne? Also, ein Kannter von ihm, also der sagen wir, sein Freund sozusagen, der damit immer auf der Bühne saß, hat gedacht, ihm ist schlecht geworden. Ist dann rausgekommen, hat geschaut, was los ist. Hat gesagt, nee, das war nur das. Und so, ne, hat ein paar Atemzüge nehmen müssen, aber jetzt geht's schon wieder, er kommt wieder rein und stellt sich dem Ganzen. Ja? Aber ich erzähle es eigentlich nur, um zu sagen, ja, wir können das machen und wir sollen das machen, einfach, wir müssen dann weg im Augenblick. Ja? Lassen. Weil das, was wir jetzt tun, egal ob aus Ärger, Wut oder Angst, es kommt nichts Gutes dabei raus. Davon können wir ausgehen. Das wäre extrem unwahrscheinlich. Ne? Zumindest ist es zu riskant. Ja, es ist zu riskant. Ne? Ja, gut. So, und jetzt haben wir uns Freiraum geschaffen, also sozusagen, wir sind aus der Situation draußen, wir stehen am Parkplatz, atmen ein und aus. Und jetzt kommt der Punkt 3 des Programms und der heißt, das Gefühl mit Achtsamkeit umarmen. Einfach akzeptieren, dass dieses Gefühl jetzt da ist. Die Wut ist einfach da, auch in dem Zen-Lehrer, der schon so viele Jahre Zen-Lehrer ist. Ja, ist da. Und er atmet. Und er lässt die, und wir bleiben in der ganz ruhigen, also ruhig. Natürlich sind wir haben die Wut, wir haben die Angst, aber wir bleiben in dieser Haltung, das Gefühl darf da sein. Ich atme und spüre es. Und da gibt es jetzt für diese Phase verschiedene Wörter, wie man das erklären will. Also das Bild, was Thay gerne bringt, ist eben das von der Mutter, die ihr schreiendes Kind in den Arm nimmt. Das ist eigentlich ein schönes Bild, aber das können nicht alle Leute mit jedem. Also manche Bilder gefallen manchen besser, manche anderen weniger gut. Aber es ist in dem Sinn schon schön, weil eigentlich ist es nicht angenehm, ein schreiendes Baby im Arm zu haben. Versteht ihr? Ist so ein bisschen wie sich zu ärgern. Das ist nicht schön. Aber auf der anderen Seite, was willst du machen, wenn es schreit? Ja? Ich meine, es ist eigentlich ein tolles Beispiel, ne? Anschreien, ja? Ich meine, was ist der Ärger? Anschreien ist noch sicher nicht besser, ne? Ganz sicher nicht, ne? Ja, genau das, in Arm nehmen, beruhigen, ruhige Worte sagen. Es gibt viele schöne Sprüche, ne, was die Mütter oder Väter dann sagen, um Kinder zu beruhigen, die meistens ziemlich sinnleer sind, aber sie beruhigen. Und das ist der Sinn, ne, des Spruches, sie beruhigen. Also, das Gefühl ist da, das Gefühl darf da bleiben, wir atmen. Die Achtsamkeit auf den Atem hilft uns, in der Situation zu bleiben, den Körper zu spüren, das Leben zu spüren, dass wir mehr sind als das Gefühl. Und wichtig ist, dass wir auch unser Hirn, der eine Fehler ist also, wie gesagt, der Kampf gegen das Gefühl zu bekämpfen, mit dem Ziel zu unterdrücken. Das wäre dann der Erfolg. Wenn wir gewaltsam gegen so ein Gefühl vorgehen, ist es immer ein Unterdrücken. Ja, zum Beispiel der Bergsteiger, ich habe nachher noch ein Bergsteigerbeispiel, deswegen fällt mir jetzt der Bergsteiger ein, kommt an eine sehr ausgesetzte Stelle. Es ist zwar ein Weg, aber er ist sehr schmal. Und es ist klar, dass es wenig Spielraum gibt für den Fuß. Ja, also es gibt eine Stelle, wo der hin muss, aber 5 Zentimeter daneben, dann geht es 100 Meter runter. Da kann man Angst haben. Und Angst unterdrücken heißt sozusagen zusammenreißen. Zusammenreißen ist ein schönes deutsches Wort. Ja, die Spannung. Ja? Geh jetzt trotzdem mit der Angst. Das machen wir nicht. Nicht unser Weg. Ist nicht unser Weg. In dem Fall ist das Risiko sehr groß, dass wir dann tatsächlich einen Fehltritt machen, den wir ohne Angst nicht gemacht hätten. Also erst um die Angst kümmern. Und wenn die Angst weg ist, dann können wir ja immer noch gehen. Wenn sie nicht weggeht, ist es vielleicht besser, nicht zu gehen. Ja? Das ist also jetzt noch ein Beispiel, das mir spontan eingefallen ist. Also, wir tun das Gefühl nicht bekämpfen, nicht unterdrücken, weil uns das einfach nicht gut tut. Das haben das Beispiel jetzt im Gehen gehabt und bei Ärger und Wut, das arbeitet weiter. Der Ärger ist nicht weg, wenn er unterdrückt ist, sondern ganz im Gegenteil. Er arbeitet tief unten weiter und belastet mich die ganze Zeit. Ja? Und er geht nicht. Und dann bleibt er eben viel länger da, als wenn ich geschickt mit ihm umgehe. Und weglaufen hilft es auch nicht. Weglaufen ist das Wort, was Thay verwendet für überdecken. Also man könnte auch sagen überdecken. wenn ich einfach sozusagen ganz viele Eindrücke jetzt in mich reinstopfe, damit ich sozusagen das Gefühl nicht wahrnehme. Ja? Das hat mit Konsum zu tun. Also man kann dann anfangen zu essen, ne? Oder Fernseher aufdrehen oder im Handy irgendwas rummachen. Ja? Und dann ist das Gehirn mit diesen Dingen beschäftigt. Und das schwierige Gefühl, ja, Neid, Eifersucht, Angst, Ärger, wird da zugedeckt. Also ich würde lieber zudecken sagen, aber ich verwende viele Wörter, damit es klar wird. Ja? Weglaufen, sagt Hai. Das ist alles, was wir nicht tun wollen. Das heißt, wir müssen das Gefühl erkennen, es in Arm nehmen, mit Achtsamkeit halten. Und dann gibt's noch eine kleine Falle. Wir dürfen auch nicht nachdenken über das Problem. Damit meine ich Folgendes. Bleiben wir bei dem Bergsteiger mit der schwierigen Stelle. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, nochmal nachzudenken, was alles passieren kann, wenn ich da daneben trete. Damit nähere ich ja die Angst. Wenn über den Menschen, über den ich mich geärgert habe oder wo ich wütend geworden bin, weil der irgendwas gesagt hat, da kann ich jetzt auch nicht über diese Sache weiter nachdenken, weil das nährt ja nur die Wut. Mir fällen ja nur immer 100 neue Gründe ein, warum das eine Frechheit ist, warum das hätte gar nicht stattfinden dürfen, warum der das hätte gar nicht sagen dürfen. Und so nähere ich die Wut. Also das darf auch nicht sein. Deswegen den Geist lenken auf die Gedanken, Gefühl erkennen, Gefühl begrüßen, Gefühl mit Achtsamkeit umarmen. Ja, es ist da, es darf da sein. Ich atme und kümmere mich damit gut. Und ansonsten, ich beobachte die Situation, also in mir. Ja, und lass es einfach gut sein. Es ist halt so. Und das wirkt Wunder. Wenn wir das schaffen, in diese Haltung zu kommen, dann haben wir gewonnen. Erstens, das Gefühl verschwindet. Und zweitens, ja, das muss ich ein bisschen erklären, das zweitens. Gut, also das Gefühl verschwindet. Und weil das Gefühl eigentlich nur dann lange bleibt, wenn wir es nähren mit weiteren Gedanken und oder wenn wir es unterdrücken und bekämpfen. Ja? Wenn wir also irgendwas mit dem Gefühl sozusagen was Aggressives tun, nur dann halten wir es. Und das erklärt auch, warum die moderne Psychologie sagt, dass Gefühle so kurze Lebensdauer haben. Ja, also ich habe es vergessen, irgendwas, so eine Minute oder so. Und dann werden Gefühle, würden schon wieder verschwinden. Haben die gemessen. Aber wir alle haben uns schon mal geärgert, stundenlang. Man kann sie ein ganzes Wochenende, habe ich in der Arbeit schon gehabt. Ne? Drum lieben Chefs ja so am Freitagabend die übelste Sachen rauszulassen. Ja? Die können dann das ganze Wochenende verderben. Aber nicht, weil das eine Gefühl das ganze Wochenende angehalten hat, sondern nur deswegen, weil ich immer wieder neue Gedanken nachgeschickt habe. Weil die Gedanken um das Thema gekreist haben. Immer wieder um die Situation, um das, was der Chef gesagt hat und so weiter und so fort. Und immer wieder kam raus, wie schrecklich, wie schlimm das ist, wie gefährlich das ist, wie unverschämt, unmoralisch und so weiter und so fort. Ja, genau. Und was ich auch gerne mit euch noch teilen möchte dazu ist die Frage, woher eigentlich die Gefühle kommen. Ich muss überlegen, wo das am besten passt. Ja, das passt schon hier, das muss man sagen. Also, diese Gefühle sind ja etwas, also bleiben wir jetzt mal bei Ärger und Wut, die eng verwandt sind, und Angst, sind sehr wichtig, weil sie im Grunde zwei der grundlegendsten Gefühle sind, die wir haben und die unglaubliche Kraft haben. Ja, und woher kommen sie? Sie kommen aus etwas, was ich gerne das Überlebensbewusstsein nenne. Ja, aus einem Teil tief drinnen in uns, der so tief ist, dass er bei uns identisch ist wie bei allen anderen Säugetieren. Und wo einfach unser Überlebensbewusstsein, unsere ganz tiefe Natur sagt, Vorsicht. Und dann sagt sie, und die zwei wesentlichen Reaktionen, die die tiefe Natur uns, unsere Affennatur, sage ich jetzt mal, sagt, ist, hau drauf oder renn weg. Ja, die zwei ganz grundlegenden Reaktionen. Die haben uns, ich möchte nicht sagen unseren Vorvätern, das ist eigentlich, die sind schon lange, das ist aus unserer Zeit als Affe im Urwald. Da war das noch gut für unser Überleben. Ja, und das ist in uns drinnen. Schon immer. Schon immer. Und deswegen ist es so stark. Und so schnell. Es ist stark und es ist schnell. Ja, weil es soll unser Überleben sichern. Und im Grunde will es das von uns. Es will, dass wir kämpfen, draufhauen, zuschlagen oder weglaufen. Aber dies, und das ist schon primitiv. Wir müssen schon sehen, dass das ist bei uns auch nicht gescheiter als bei einem Hund, einer Katze oder einem Affen. Und das ist dasselbe System. Es ist ein einfaches, als Informatiker würde ich sagen, musterbasiertes System. Es erkennt da irgendwelche Ähnlichkeiten und dann sagt es, hau drauf. Ne? So halt Schlange, ne? Schlange, ne? Stock draufhauen. So. Aber es ist lernfähig. Kein Wunder. Sonst hätten wir als Säugetiere nicht so gut überlebt, so lange Zeit. Und eigentlich die Position erreicht in dieser Welt, die wir heute haben. Also es ist schon, ist sicher lernfähig. Ja? Und wie lernt es? Auf eine ganz einfache Weise. Es schickt uns den Impuls, draufhauen oder weglaufen. Und dann spürt es nach, was passiert. Aber es hat keine eigenen sozusagen Informationen. Es spürt einfach nach, was in uns passiert. Wenn wir jetzt uns furchtbar aufregen, anstrengen, wenn schreckliche Dinge passieren, dann sagt das Überlebensbewusstsein, oh, super, klopft sich selber auf die Schulter, war super, dass ich gewarnt habe, ne? Schnell. Es war ja wirklich gefährlich, ne? Es war ja schlimm, wenn wir überlebt haben. Wenn das aber Alarm, es ist also sozusagen ein Alarm, ne? Das heißt Ärger, Angst und Wut sind eigentlich ein Alarm des Überlebensbewusstseins. Und wenn es Alarm schreit und wir tun erstmal gar nichts, wir atmen, spüren nach, atmen weiter. Es passiert überhaupt nichts Besonderes. Wir sind ja auch aus der Situation gegangen, das heißt nicht einmal andere Leute schimpfen weiter auf uns ein, ne? Reizen uns weiter, nicht einmal das ist. Ja, dann sagt das Überlebensbewusstsein, war offenbar ein Fehlalarm, oder? So einfach ist es. Es war ein Fehlalarm. Was sollst du denn sonst denken? Ne? Es war ein Fehlalarm. Und das ist so wichtig, weil da lernt es. Unser Überlebensbewusstsein hat dann gelernt. Es hat in dieser Situation gelernt, das war gar nicht so gut, Alarm zu schreien. Es war überflüssig. Ja, ist ein ganz tief in uns sitzendes, wichtiges Prinzip, was eigentlich jeder verstanden haben sollte. Und was auch bei vielen einfachen Situationen erklärt. Also zum Beispiel, ich bin aufgewachsen gegenüber von einer Kirche. Und die hatte so, wie das traditionell üblich ist, hat die Kirche in der Nacht, also die hat jede Viertelstunde geläutet, egal ob Tag oder Nacht ist, weil die Uhr läuft ja immer. Ne? Die hat geläutet. Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich war ein Kind, ne? Also sind jetzt in meinen Kindheitstagen. Ich war 6 Jahre alt. Und aber was lustig war und was ich mir gemerkt habe, ist, dass wenn wir Übernachtungsgäste hatten und am Morgen hat dann meine Mutter gefragt: Na, wie habt ihr geschlafen? Ne? Erwartungsvoll, dass sie gut. Ne? Was will man hören als Gastgeber? Ne? Sie gut geschlafen haben, das ist schön. Aber nein, diese Gäste haben gesagt: Ah, ich habe fast überhaupt nicht geschlafen, kein Auge zugekriegt. Wie haltet ihr das überhaupt aus? Die Kirchturmuhr hat jede Viertelstunde geschlagen. Und auch noch so laut. Also war wirklich gegenüber. Also wir waren wirklich, und dazwischen war nicht mal ein großer Platz. Also da war 30 Meter zwischen meinem Schlafzimmerfenster und der Kirchenglocke. Ja. Klar, dass unser Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen, also Tastsinn, arbeiten die ganze Nacht. Nur der Riechsinn fällt aus. Deswegen gibt's Rauchmelder. Wenn man ein Feuer am besten erkennt als Mensch durch Riechen, der früheste Zeitpunkt, man riecht das Feuer, weiß, was Sache ist und bringt sich in Sicherheit. Der schlafende Mensch kriegt es nicht mit. Deswegen gibt es ein Gerät an der Decke, was den Rauch erkennt, allerdings optisch, glaube ich, und dann Lärm macht. Man wacht mal auf, das ist klar, es funktioniert. Ja, und Lärm weckt auf, aber Licht auch, wenn man Menschen anstupst. Das sind halt die Dinge, mit denen man Menschen wecken kann. Aber ob man aufwacht, ist trotzdem noch etwas Individuelles. Es ist etwas Individuelles. Also ich bin nicht aufgewacht von der Kirchenglocke, wo ich aufgewachsen bin. Aber unsere Gäste schon. Ja gut, genau das. Es war halt das Training vom Überlebensbewusstsein. Es ist nicht unvernünftig, dass das Überlebensbewusstsein bei so einem lauten Lärm erstmal aufweckt. Ja? Das ist nicht überraschend. Ja? Aber es ist lernfähig. Und wenn es mitkriegt, dass es eigentlich gar nichts passiert, dann kann man auch wieder lernen, dass es nicht schlimm ist. Und das habe ich als Kind natürlich ganz natürlich gelernt, weil es war halt so, es war halt normal. Es war halt normal. Und ja, und wir können dieses Wissen auch ausnutzen. Wenn wir das Problem haben, also geübt habe ich es bei Schnarchern ganz bewusst. Das Schnarchen kann man auch wecken oder am Einschlafen hindern. Und dann ist einfach wichtig, dass wir unser Überlebensbewusstsein trainieren und dem sagen, es ist völlig in Ordnung, es ist schön, es ist okay. Der schnarcht, gut, dass er lebt, ne? Schnarcht noch dazu gleichmäßig. Ja? Und unser Überlebensbewusstsein merkt, okay, es ist kein Problem, schnarchen. Ne? Das dauert natürlich eine Weile, aber irgendwann sieht es das ein. Und ja, und das ist jetzt, um diesen Punkt abzuschließen, und das ist jetzt genau, warum dieser Punkt 3 so wichtig ist. Es ist erstens mal, das Gefühl verschwindet und zweitens, unser Überlebensbewusstsein hat mitgekriegt, dass diese Situation gar nicht so schlimm war. Und wenn wir da öfters durchgehen, wird die Reaktion immer weniger heftig und es geht, kommt immer seltener und wir das Gefühl. Ja, und und irgendwann wird das Überlebensbewusstsein sagen, ja, das ist ja gar kein Problem. Wir werden also ruhiger und gelassener von ganz tief innen von uns. Das Gefühl kommt dann nicht mehr. Das ist, ja, eine Art Abtrainieren. Genau. Und zum Ende dieses Teiles habe ich noch ein Zitat für euch mit. Genau, da ist es. Zusammenfassend sozusagen, ne? Zitat von Thay: Die grundlegende Übung besteht darin, deine Achtsamkeit mit dem bewussten Atmen zu stärken, damit sie lebendig und fest ist und da bleibt. Deine Achtsamkeit mag zu Beginn vielleicht nicht stark sein, aber wenn du ihr Nahrung gibst, wird sie an Kraft gewinnen. Solange die Achtsamkeit da ist, wird die Angst dich nicht betäuben. Gilt natürlich für Ärger und Wut genauso. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen umgestellt den Gedanken. Ein Problem möchte ich ansprechen, sozusagen eine Frage, die vielleicht manchen auf der Zunge liegt jetzt. Brauchen wir nicht manchmal Ärger oder Wut? Weil sonst ändern wir ja womöglich gar nichts in der Welt. Ja, das ist eine gute Frage, wird immer wieder gestellt. Also, der erste Teil der Antwort ist, wenn wir auf eine schwierige Situation mit Ärger und Wut im Bauch sozusagen, mit Wut im Bauch losgehen, glaubt ihr wirklich, dass da irgendetwas besser wird? Die westliche Psychologie hat das, die Transaktionsanalyse heißt sie, glaube ich, hat dieses Thema sogar genau untersucht. Das Drama-Dreieck. Täter, Opfer, Retter. Da kommt gar nicht vor, dass das nur deswegen passiert, weil wir es mit Wut im Bauch machen. Ja? Ja, aber nur so als Beispiel, um sich das mal plastisch zu machen. Die westliche Psychologie hat es sehr genau untersucht, was passiert, wenn sozusagen zwei sich streiten, so in Richtung Täter und Opfer, und dann kommt ein Retter. Und wie leicht es dann die Rollen sich vertauschen, ja? Dann wendet sich das Opfer oder der Täter gegen den Retter, ja? Und der andere wird dann selber wieder Retter. Also sie können immer wieder Rollen tauschen und bleiben ewig im Streit und im Kampf drinnen. Nennt sich Drama-Dreieck. Könnt ihr mal nachlesen. Ja, also mit Ärger und Wut als Motivation werden wir nichts verbessern. Und mit Angst werden wir viele, viele Fehler machen. Ich habe selber erlebt, wie sehr Angst lähmen kann. Das kann ich vielleicht an der Stelle nochmal. Ja, jetzt, da komme ich wieder zurück. Nee. Also die Angst lähmt unser Denken. Die Angst blockiert uns. Bleiben wir bei dem Bergsteiger. Ja, mit dem schmalen Pfad. Die Angst wird die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen, dass er runterfällt. Ich habe früher immer das Beispiel gebracht, stellt euch vor, wir nehmen also eine Planke wie beim Bau, ne, so 30 cm breit, 3 Meter lang, legen da einen Ziegelstein hin, da einen Ziegelstein, die Planke drüber und dann balancieren alle drüber. Das werden wahrscheinlich alle schaffen, kein Problem. Ist ja doch so breit, es reicht ja, ne? Machen wir es in 10 Meter Höhe. Genau die gleiche Übung in 10 Meter Höhe. Da fallen welche runter. Und warum? Nur, weil sie Angst haben. Wir brauchen diese Gefühle nicht. Sie schaden uns nur. Und ja, wie kommt es eigentlich dann zu positiver Veränderung in der Welt? Durch Mitgefühl. Thay hat klipp und klar gesagt, ich habe, er hat sogar nie gesagt, ich habe nie aus Ärger oder Wut gehandelt, sondern aus Mitgefühl. Und er hat viel getan. Viel getan für die Menschen seiner Heimat, er hat viel getan für den Frieden in Vietnam, er hat viel getan für die Bootsflüchtlinge und er hat viel getan für uns. Aber nicht aus Ärger über irgendetwas, sondern aus Mitgefühl mit den Menschen, die leiden. Und damit da kein Missverständnis entsteht, hat er immer wieder gesagt, der Mensch ist nicht unser Feind. Nein, es ist nicht der Mensch, auch nicht der Kommunist, nicht der Nationalist, so hat er die zwei Seiten im Vietnamkrieg bezeichnet. Der Mensch ist nicht unser Feind. Diese falschen Vorstellungen, die den Hass und die Wut auslösen, sind unser Feind. Ja, und der Hass ist unser Feind. Ja? Und da müssen wir was tun gegen. Ja, damit möchte ich es mal gut sein lassen an der Stelle. Ja, und wir brauchen keine Angst haben, dass wir unsere Gefühle uns abgewöhnen. Das ist auch noch eine gute Frage, ja. Nein, ich habe ja klar gesagt, woher kommen diese Gefühle? Angst, Ärger, Wut, aber auch Neid und Eifersucht. Die kommen alle aus dem Überlebensbewusstsein, weil unser Überlebensbewusstsein Alarm schlägt. Sozusagen den Eindruck hat, unser Überleben ist gefährdet. Wir müssen jetzt was tun. Aber es sind diese Gefühle. Andere Gefühle wie Freude, wie Mitgefühl, wie Liebe, die Verbundenheit. Die kommen ganz woanders her. Eine ganz andere Geschichte. Und ganz im Gegenteil, wenn wir weniger von diesen schwierigen Gefühlen uns haben, dann entsteht Raum. Ihr könnt euch vorstellen, dass, wenn man gerade wütend ist, einfach kein Raum ist für Mitgefühl. Oder? Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Passt nicht, ne? Ist kein Raum da. Und auch die Angst lässt uns keinen Raum für Mitgefühl. Weil die Angst sagt, es geht jetzt um dich, es geht um dein Überleben. Ich habe keine Zeit. Ja? Also, um das jetzt mal bildlich sich vorzustellen. Ne? Ich sehe, wie jemand leidet und habe selber Angst. Dann sagt die Angst zu mir, lass das, da kannst du dich nicht drum kümmern. Du musst dich um dich kümmern, es geht jetzt um dein Überleben. Das sagt die Angst. Und so handeln wir dann auch. Ja? Deswegen ist die Angst das Problem. Und wenn diese Gefühle weniger Raum einnehmen, sie müssen ja nicht ganz weg sein, ne? Wir dürfen noch nicht schwarz-weiß denken, aber wenn sie weniger Raum einnehmen, dann ist mehr Platz für die anderen. Ja, das ist es. Es ist mehr Platz für Freude. Einfach Lebensfreude. Ja, und jetzt möchte ich, genau, vielleicht hören wir noch eine Glocke. Ja, und jetzt möchte ich zu einem meiner Lieblingspunkte kommen. Ich möchte mal als Frage formulieren, was können wir zur Vorbeugung tun? Gute Frage, ne? Vorbeugen ist besser als heilen, oder? Sagt man, ne? Ja, und da möchte ich mit euch ein bisschen eintauchen, noch ein bisschen tiefer schürfen an der ganzen Geschichte. Aber wir haben schon einiges gemacht an Vorarbeit. Also wir haben gesagt, diese schwierigen Gefühle, die kommen aus dem Überlebensbewusstsein. Also bedeuten, sind letztlich also ein Alarm. Ein Alarm, das unser Überlebensbewusstsein meint, unser Überleben ist gefährdet und wir müssen jetzt dringend, sofort etwas tun. Jetzt ist es aber so, dass man ziemlich pauschal sagen kann, dass das in fast allen Fällen eine groteske Überbetonung eines Problems ist. Ja? Weil unser Überleben, also wenn wir das jetzt einfach mal nüchtern betrachten, ja, also das Risiko, dass wir sterben durch zum Beispiel Gewalt durch einen anderen Menschen, sehr gering. Das Risiko, dass wir verhungern, ist sehr gering. Das Risiko, dass wir verdursten, ist sehr gering und erfrieren auch. Straßenverkehr noch ein bisschen. Aber im Grunde haben wir nur ein Problem, das sind Krankheiten. Und das Fatale ist, um da jetzt nochmal zurückzukommen, die Schleife nach hinten, und das Fatale ist, dass Angst, Ärger und Wut ja noch einen wichtigen Nebeneffekt haben. Und Neid und Eifersucht auch. Alle diese Alarme des Überlebensbewusstseins haben ja noch einen hässlichen Nebeneffekt. Unser Körper stellt um auf Kampf oder Flucht und das bedeutet, dass das Immunsystem, Verdauung und verschiedene andere wichtige vegetative Systeme runterfährt, nach dem Motto, Essen, Verdauen und so ist nicht so wichtig wie erstmal Überleben. Ne? Dann können wir immer noch um sowas kümmern. Ist ja auch vernünftig, ne? Wenn das Leben in Gefahr ist. Fährt also dieses System hier runter, und dazu gehört das Immunsystem, und es ist eigentlich Schrott drum, weil das erhöht die Gefahr, dass wir krank werden. Ja, dass irgendwelche Fehlbildungen von Krebszellen nicht vom Körper selber gelöst werden, sondern sich auswachsen oder irgendwas. Also, das fördert ja eigentlich die Krankheiten. Wir sagen ja, Stress macht krank. Und was ist Stress? Zu viel diese Gefühle, ne? Angst, ja, dieses Kampf, diesen ewigen Kampfmodus. Ja, und das Fatale ist, diese Wahrscheinlichkeit, eben Krankheiten zu entwickeln, steigt durch die schwierigen Gefühle sogar. Gut, aber jetzt zurück zu dem eigentlichen Gedankengang. Also, wir haben eine groteske Überbetonung von irgendwelchen Problemen in unserem Leben. Warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Warum ist es so schlimm? Was weiß ich, dass wir irgendein Ziel nicht erreichen in der Arbeit oder dass wir die Wohnung nicht kriegen, die wir uns wünschen oder ja, dass einfach Projekte schief gehen, dass wir dann, ja, wir haben so viele Pläne und Vorstellungen für die Zukunft, ne? Und wenn wir dann merken, es wird eng, weil andere Leute irgendwie in eine andere Richtung arbeiten, dann entstehen diese negativen Gefühle, der Ärger. Wie kann die Person nur? Ich will aufsteigen, ich will das, ich will jenes. Ja, das heißt, und der Buddha hat ja gerne gesagt, dieses Leiden kommt alles aus Gier, Hass und Verblendung. Gier und Hass sind ganz nahe verwandt. Also es sind problematische Übersetzungen. Gemeint ist mit Gier immer dieses Wollen, dieses Meinen, man braucht etwas. Mit Hass ist die umgekehrte Seite, dieses Weghaben wollen. Ne? Es muss weg. Ne? Das darf nicht sein. Ist aber im Grunde das Gleiche. Und woher kommen die eigentlich? Warum beschäftigen die uns so stark? Und mein Eindruck ist sehr stark, weil wir glauben, dass unser Glück daran hängt. Das ist letztlich abstrakt gesprochen. Ne? Wenn man mit jemandem über was Konkretes redet, wird es immer konkrete Antworten geben. Aber eigentlich ist es so, wir denken, wir können nicht glücklich leben, wenn das nicht ist. Sonst würden wir ja doch nicht so dran hängen und so aufregen. Ja? Wir denken, dass unser Glück dran hängt. Und das ist ein großes Thema von Thay, was immer wieder vorkommt. Er sagt, unsere Vorstellungen von Glück stehen unserem Glück im Weg. Ist das nicht schön? Das ist jetzt wieder wörtlich Thay, ne? Ja, weil wir denken, wir müssen irgendetwas haben, um glücklich zu sein. Dann entsteht schon die Spannung. Wenn dann irgendwas schief läuft, uns in die Quere kommt, wenn uns jemand Steine in den Weg legt, sofort ist Ärger da, sofort ist Angst da, sofort ist Wut da. Und wenn man jetzt fragt, was kann man machen, dann ist die Standardantwort des Buddhismus, lass es los. Ja? Muss es halt loslassen. Und aber das führt wiederum dazu, dass die häufigste Frage, wenn es darum geht, wenn wir zum Beispiel Sangha-Wochenende haben, Karl Riedl fragt immer, was wollt ihr, worüber soll er vortragen? Und kommt immer vor, loslassen. Wie kann ich loslassen? Warum? Warum? Um jetzt bei dem Bergsteigerbeispiel zu bleiben. Ne? Okay, wir wollen glücklich sein. Wir denken dran, dass wir irgendetwas brauchen für unser Glück. Also das Glücklichsein ist jetzt eine Bergspitze, wo wir hinwollen. Ja? Wir wollen glücklich sein. Wir erkennen, dass wir irgendetwas meinen, was wir vorher brauchen und dass es schwierig ist, es zu bekommen. Und jetzt sagt der Buddhist, musst halt loslassen den Wunsch. Und dann ist das das Gleiche, wie wenn wir auf einer Bergtour gehen. Erstmal geht man im Tal und in den Wäldern und sieht nichts. Und dann auf einmal kommen wir an den Hang und sehen, boah, da oben ist der Gipfel. Und was liegt dazwischen, zwischen uns und dem Gipfel? Ein Steilhang. Und wir fragen uns, wie soll ich darauf kommen? Ja? Die Direttissima, ne? Also loslassen ist sozusagen, wie wenn wir an dieser Stelle der Bergführer sagt, na, da durch, ne? Gerade drauf, ne? Direttissima. Ja, ist irgendwo richtig. Aber es ist nicht der einzige Weg. Es ist nicht der einzige Weg. In Wahrheit gibt es noch einen ganz anderen Weg. Wir können schräg am Hang raufgehen über diesen Pass und wir können auf der anderen Seite raufgehen. Da gibt es einen ganz bequemen Weg. Und das ist unser Weg. Das ist unser Weg. Und wie schaut der aus? Unser Weg ist der Weg der Meditation und der Achtsamkeit. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wie das ist. Bleiben wir erstmal bei der Sitzmeditation. Wir sitzen da, Beine so gekreuzt irgendwie, ne? Sitzen bequem da, spüren den Atem, wissen, dass wir jetzt Ruhe haben. Jetzt ist Ruhe, bis zum Ende der Meditation ist Ruhe, ne? Wir müssen nichts machen. Niemand redet uns an. Wir spüren den Atem. Wir sind wach. Wir genießen es, da zu sein. Wir haben jedes Mal die Chance zu erleben, dass wir in diesem Augenblick glücklich sind. Wir können in diesem Augenblick glücklich sein. Es kann uns nichts Besseres passieren. Es kann unser Leben verändern. Das zu spüren und bewusst wahrzunehmen. Der entscheidende Punkt. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unserer ganzen Praxis. Wer wenig weiß, dass ich so glücklich sein kann, dann stellt es ja meine ganzen anderen Vorstellungen über das Leben und das Glück auf den Kopf. Ich sage nicht, dass ihr sofort ganz andere Menschen seid. Die Gewohnheitsenergie, Dinge erreichen zu wollen, Dinge hinkriegen zu wollen, Erfolge zu erleben wollen, Dinge zu ändern in der Welt, weil man denkt, sie würden einen glücklich machen. Die sind als Gewohnheitsenergien weiterhin da. Aber sie sind nur Gewohnheitsenergien. Und wenn wir nachdenken, kommen wir immer darauf, nee, so viel brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann glücklich sein in der Meditation. Einfach nur beim Ruhigsitzen. Und es ist wichtig, dass wir in der Meditation wirklich nichts tun. Das ist eine der wenigen Dinge, mit denen man mich wirklich reizen kann. Wenn Leute in der Meditation anfangen, irgendwelche Geistesakrobatik zu machen. Natürlich gibt es hunderte Gurus und auch Buddhisten, die das empfehlen. Aber es ist nicht unser Weg. Weil es uns abhält davon, zu verstehen, dass alle Bedingungen zum Glück schon gegeben sind. Wir brauchen nicht mehr. Wir sind heute hier und jetzt in diesem Augenblick gegeben. Das ist so wichtig, das zu kapieren. Und an dieser Stelle kann sich unser Leben komplett ändern. Weil irgendwann sagen wir, ja, das ist ja ganz toll. Aber ich kann nicht den ganzen Tag meditieren. Aber dann kommen wir drauf. Aber ich kann dieses Gefühl auch beim Gehen erleben. Wenn ich langsam gehe, ohne Hetzen, die Schritte achtsam setze, dann kann ich dieses Gefühl genauso erleben. Einfach glücklich sein beim Weg von zu Hause zur U-Bahn. Aber ich kann nicht immer nur sitzen und gehen. Aber irgendwann komme ich drauf, dass ich dieses Gefühl auch beim Geschirrspülen haben kann. Und heiß Lieblingsthema zu erwähnen. Und später komme ich drauf, beim Staubsaugen geht's auch. Und beim Rasenmähen. Versteht ihr? Und dann bin ich auf dem Weg. Dann bin ich auf dem Weg. Und dann bekommen Schritt für Schritt all die Dinge, die vorher so unglaublich wichtig waren, eine ganz andere Bedeutung. Eine viel, viel kleinere. Natürlich bleiben Dinge über. Ich denke mir, es wäre schon gut. Aber ich weiß, dass es gut wäre. Und wenn es nicht gelingt, ist es auch kein Beinbruch, wie man so schön sagt. Es wäre gut, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn es nicht geht. Da entsteht ganz natürlich und ganz einfach Gelassenheit. Das ist, was wir dann als Gelassenheit betrachten, das bezeichnen. Und es entsteht Raum, Raum für Freude. Entsteht Raum für Glück. Unser Leben wird ruhig und friedvoll. Und leicht und voller Freude. Aber das ist noch nicht das Ende. Vielleicht haben wir noch eine Glocke. Ja, ich möchte mit euch jetzt noch eine Geschichte teilen, die die meisten von euch kennen, aber ich liebe sie so sehr, dass ich das einfach tun muss und sie gehört dazu. Es ist nicht das Ende. Dem Buddha ist es aber auch so gegangen. Die Legende sagt, nach der Erleuchtung unter dem Bodhibaum, hat er das Gefühl, alles ist gut. Ich brauche gar nichts machen. Ich kann einfach so weiterleben. Es war auch ein schöner Platz auch, ne? Der Bodhibaum war idyllisch gelegen, war ein Bach in der Nähe und eigentlich ein schöner Platz. Und der wäre beinahe als Eremit dort gelebt, hätte beinahe als Eremit dort gelebt und wir hätten nie was von ihm gehört. Hätte passieren können. Aber dann kam ein Deva Also Deva ist ein indisches Wort, schwer zu übersetzen. Manche übersetzen es mit Gott, das finde ich ist überzogen. Aber es ist, sagen wir mal, zumindest so etwas, so ein Wesen nicht materieller Natur, also ein Geistwesen oder eine Fee oder sowas. Da kommt dieser Deva oder diese Deva und sagt, Buddha, deine Lehre ist wunderbar. Was du herausgefunden hast, ist super. Und du musst jetzt in die Städte gehen und es den Menschen lehren und sie werden großen Nutzen daraus ziehen. Ja, und der Buddha hat gesagt, ja, das glaube ich nicht. Wenn ich rausgehe in die Städte und den Leuten das erzähle, die werden das nicht glauben, die werden es nicht wahrhaben wollen, die werden das nicht befolgen. Das wird nur Verdruss bei ihnen auslösen, wenn sie das hören, und bei mir dann auch, weil er seine Zeit vergeudet. Und da sagt dieser Deva, ja, aber Buddha, es gibt ja auch Leute, viele Leute haben viel Sand auf den Augen, also die können die Wahrheit nicht sehen, aber manche haben wenig Sand auf den Augen. Und wenn du denen das erklärst, die werden es verstehen. Die werden es einsehen, die werden es in die Praxis umsetzen und großen Nutzen davon haben. Ja, und das ist auch unser Weg, dass wir dieses Wissen auch weitergeben, dass wir auch anderen dann helfen, diesen Weg zu finden, diesen Weg zu gehen und großen Nutzen davon zu tragen. Ja, und ich hoffe, dass der heutige Vortrag einen Beitrag dazu geleistet hat.